SRF 1.
SRF 1.
Wir alle haben hier in der Schweiz ein politisches Recht, das weiss Gott nicht selbstverständlich ist. Wir können eigene Ideen bis zu einer Volksabstimmung bringen. Bekanntlich stimmen wir bei uns im Land immer wieder über Volksinitiativen ab. Was gehört eigentlich alles dazu, zum Volksinitiativen lancieren? Was braucht es, dass eine Initiative bis ins Abstimmungsbüchlein hineinkommt? Solche Fragen gehen wir in dieser Treffpunktstunde zusammen nach. Und am besten machen wir gerade quasi ein fiktives Beispiel, Idee, in der Schweiz Englisch als erste Landessprache einführen. Wie könnte man zugeben, so eine schräge, fiktive Idee in einer Volksinitiative jetzt umsetzen? SRF 1 fragt nachher gerade in wenigen Augenblick. Von mir, Dani Vorler, einen schönen guten Tag allerseits mit der Genesis hier, Invisible Touch. Was gehört eigentlich alles dazu, um eine Volksinitiative zu lancieren? In dieser Treffpunktstunde wollen wir heute mal herausfinden, was es braucht, bis es eine Initiative ins Abstimmungsbüchlein hineinschafft. Am besten machen wir das anhand von einem Beispiel. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Wir haben jetzt extra ein sehr schräges Beispiel gewählt. Fiktive Initiative, Englisch als erste Landessprache in der Schweiz. Gurtin Vinzenz, Bundeshausredakteur von Radio SRF. Kann man grundsätzlich so eine abstruse Idee als Initiative lancieren?
Ja, das kann man. Das ist kein Problem im Prinzip. Man müsste einfach etwas formulieren, wie man das in die Bundesverfassung schreiben will, dass eben Englisch eine Landessprache wird. Und dann müssen wir noch entscheiden, was passiert mit den anderen vier Landessprachen, die wir jetzt haben. Werden die gestrichen oder gibt es irgendeine Rangordnung? Ja, und dann könnte man mit dem zur Bundeskanzlei gehen und auch Unterschriften sammeln nachher. Also es gibt eigentlich wie es gibt ganz wenig Schranken, nur was wirklich nicht geht.
Was geht denn wirklich nicht? Wo sind die Schranken?
Also was wirklich nicht geht, sind vor allem zwei Sachen. Einerseits, wenn eine Initiative eine Idee gegen sogenannte zwingende Völkerrecht verstoßt, das sind so Sachen wie Folter oder Völkermord. Wenn so etwas gefordert wird mit der Initiative, dann ist das ungültig. Und das Zweite ist, man darf nicht Sachen vermischen. Also wenn ich jetzt zum unserem Beispiel bleibe, würde ich sagen, Englisch ist Landessprache und E-Bikes sind ab morgen verboten. Dann geht das nicht, weil da werden zwei Sachen vermischt, die miteinander nichts zu tun haben. Wäre auch ungültig.
Das ist eine gute Sache, dass das so reguliert ist. Aber wer prüft denn eigentlich jetzt so eine Idee?
Also das erste Mal, wenn man einen Text formuliert hat, einen Unterschriftenbogen gemacht hat, dann geht er an die Bundeskanzlei. Also man muss den dort einreichen und die prüfen dann noch ganz also auf die Formalitäten sozusagen. Also stimmen irgendwie die Adressen, die es drauf hat vom Initiativkomitee, kann man dort von Hand unterschreiben, hat es genug Platz für das, ist der Text irgendwie grammatikalisch in Ordnung. Was aber die noch nicht machen, ist wirklich prüfen, ist sie gültig oder nicht, was von dem her, was ich vorher gesagt habe. Das wird erst viel später im Parlament entschieden.
Das ist eigentlich noch verwunderlich, dass das nicht gerade von Anfang an geschaltet wird. Oder?
Ja, das ist einfach, die Idee dahinter ist, dass man findet, das Parlament soll das letzte Wort haben, wenn es darum geht, eine Initiative gültig oder nicht gültig zu erklären. Also nicht das Gericht und nicht irgendwie eine Verwaltungsstelle, sondern ein politisches Gremium, also das Parlament. Das ist die Idee dahinter. Aber selbstverständlich, über das kann man diskutieren, wird auch ab und zu diskutiert, ob man nicht vielleicht früher schon sollte einen Moment einschalten, wo man könnte sagen, hey, passend auf, mit dem würde ich nicht anfangen, Unterschriften sammeln.
Gut, also die Initianten sind ja dem sind selber schuld, oder? Also wenn die den Aufwand dann machen, eigentlich für nichts. Aber wie schafft es denn so ein Initiativkomitee, die nötigen Unterschriften zu generieren? In der Regel.
Also was immer noch gang und gäbe ist und auch immer noch, sagen wir, etwas ist, was nicht ohne geht, das ist einfach auf die Strasse gehen sammeln. Das erleben wir ja auch immer wieder, je nachdem, wo wir uns bewegen, dass Leute uns anhauen, eine Unterschriftensammlung machen. Das kann auch mal für eine kantonale oder eine städtische oder eine kommunale Initiative sein, aber das ist eigentlich immer noch der Hauptteil. Was man auch machen kann, ist Bögen verschicken. Was man eben nicht kann, ist im Internet online unterschreiben. Darum bleibt es eben bei der Notwendigkeit, dass man physisch unterschreibt. Was man aber heute kann, ist natürlich im Internet Bögen abladen mit als PDF-Datei. Also es gibt neue Möglichkeiten, aber man muss sie physisch sammeln.
Und man kann natürlich auf ein Thema aufmerksam machen, sensibilisieren, zum Beispiel über Social Media.
Genau, das kann man heute natürlich auch anders als früher. Man kann eine Idee wie quasi in den sozialen Medien testen, schauen, funktioniert sie, interessiert es jemand, was wir da machen wollen. Das macht man am besten schon, bevor man vielleicht
sogar die Initiative lanciert. Ja, das macht den Sinn, oder? Dann genau. Macht man nicht irgendwie Bütz für nichts.
Genau, und was man auch noch muss sagen, bevor man eigentlich eine Initiative lanciert, bevor man also aus dem quasi letzten und aufwendigen Mittel greift, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Man könnte auch einen befreundeten National- oder Ständerat anhauen und dem sagen, hey, findest du da, das könnte man einmal einen Vorstoß machen. Wäre eigentlich die effiziente Variante, manchmal.
Gurtin Vinzenz, Bundeshausredakteur von Radio SRF. Bleiben wir jetzt bei unserer Volksinitiative. Was weiss man da über Strategien, die gebraucht werden, um Unterschriften zu sammeln?
Also, wie ich vorher gesagt habe, es ist eigentlich immer noch so, dass man auf der Straße das muss machen. Jetzt ist es aber anders als früher halt nicht mehr so einfach, am richtigen Ort die richtigen Leute zu verwischen. Früher hast du können vor das Abstimmungslokal gehen, hast gewusst, da gehen Leute rein, kommen raus, die sich politisch interessieren, die können unterschreiben. Das ist quasi schon die richtige Zielgruppe, wie man heute sagt. Das ist schwieriger geworden, das heisst, die Unterschriftensammlung ist zeitaufwendiger geworden und darum gibt es immer mehr Volksinitiativen in den letzten Jahren, die mit zahlten Unterschriftensammler schaffen, wo also die Leute quasi, wo Leute anstellen, die pro Unterschrift so und so viel Geld kriegen, wo sie tatsächlich sammeln. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen schwierig, ist aber halt einfach die heutige Realität. Es ist nicht so, dass man jemanden zahlt, damit er unterschreibt, sondern man zahlt jemanden zum Unterschriften sammeln. Und das ist tatsächlich bei vielen Initiativen die Realität.
Und das Geld muss ja dann auch irgendwo generiert werden, oder? Zum Beispiel von Parteien. Das
genau.
Das ist ja etwas, was auch so ein bisschen undurchsichtig ist, häufig, oder gehe ich da falsch?
Genau, es ist natürlich in dem Sinn teuer, eine Initiative machen und das mit den Unterschriften sammeln von Leuten, die zahlt sind, macht es noch teurer. Das Geld muss gesammelt werden. Wie transparent oder nicht, das kommt halt je nachdem darauf an. Manchmal ist es sonnenklar, wenn die SVP eine Initiative lanciert, dann kommt das Geld von der SVP. Die nächste Frage wäre dann wieder, woher hat SVP das Geld? Also da müsste man in jedem einzelnen Fall dann wieder schauen. Manchmal ist es transparenter, manchmal weniger. Aber was sicher klar ist, es braucht Geld und zwar nicht wenig.
Wenn jetzt so Unterschriften gesammelt worden sind, die Bögen ausgefüllt worden sind, ich finde es ja aber auch noch ein bisschen speziell, dass wahrscheinlich ja viele Leute einfach mal einmal unterschreiben, ohne dass sie wirklich Bescheid wissen, oder?
Das ist sicher so. Also manchmal hat man gar keine Zeit und die Person, die einem die ist vielleicht auch noch sympathisch und man findet, mag jetzt nicht gerade unfreundlich sein und dann unterschreibt man einmal. Das ist auch nicht so schlimm, es ist auch nicht verboten. Das Problem ist, manchmal unterschreibt man vielleicht sogar zweimal. Oder man unterschreibt vielleicht auf einem Bogen, wo man gar nicht dürfte. Oder man sagt, ich wohne in Zürich, dabei wohnt man in Chur und so Zeug. Und dann gibt es eben die Barriere noch. Das heisst, man muss alle Unterschriften, die gesammelt sind, beglaubigen lassen. Das heisst, man muss sie einschicken zu den jeweiligen Gemeinden und die schauen dann, ist die Person stimmberechtigt oder nicht, gilt die Unterschrift oder nicht.
Also die Gemeinden gehen Bögen für Bögen durch?
Genau, jede einzelne Unterschrift wird angeschaut, dann wird sie, wenn sie merkt, oh, der hat ja schon. Das heisst, die müssen auch wie eine Liste führen zu jeder Initiative. Wenn sie sehen, jemand hat zweimal unterschrieben, dann wird der gestrichen. Und das Ganze kostet, weil zahlen müssen das natürlich wieder die Initianten, das kostet erstens Geld.
Das zahlen die Initianten?
Das zahlen die Initianten, genau. Das kostet, man sagt, etwa so 20'000 Franken. Auch das wird ab und zu ausgelagert, immer mehr ausgelagert zu Organisationen, die auf das spezialisiert sind, die das effizient machen können. Vieles braucht eben nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Und bei der Zeit ist es eben so, das läuft auch noch in dieser Frist von 18 Monaten. Also man hat auch 18 Monate Zeit, die 100'000 Unterschriften zu sammeln. Und das gehört alles noch zu dieser Zeit, wo man kann brauchen. Darum ist es eben gescheit, wenn man am Unterschriftensammeln ist, man tut die, sobald man einen vollen Bogen hat quasi, den schon an die betreffende Gemeinde schicken, dass man nicht dann plötzlich am Schluss, einen Monat vor Schluss, irgendwie 120'000 Unterschriften hat und die dann muss beglaubigen lassen, weil dann verpasst man Frist.
Hinter jeder Volksinitiative steht also ein riesiger Aufwand, ein Wahnsinnsaufwand. Ich würde meinen, ein viel grösserer Aufwand, als man vielleicht jetzt glaubt. Die Sendung Treffpunkt zeigt heute den Weg auf, wie eine Volksinitiative es schafft, bis ins Abstimmungsbüchli, so quasi. Die Unterschriften von unserer fiktiven Idee, sage ich jetzt mal, sind jetzt also auf einmal beglaubigt worden. Das ist noch lange nicht alles. Was anschliessend in der Bundeskanzlei passiert und was für politische Diskussionen, die Unterschriftenbögen nachher auslösen. Das schauen wir noch genauer an, gerade in ein paar Minuten hier bei uns auf SRF 1. Schweizer Musik mit Adrian Stern und seinem Hit «Amerika».
Du hast mir letztens gesagt, es fehlt dir etwas da. Ich hab das Gefühl, du bleibst da. Hast hinterfragt und alles prüft. Nicht mehr gewiss, macht's wirklich Sinn, dass wir zwei zusammen sind. Hast gemerkt, ich bin verschrocken und drum ganz leise gewesen. Aber jetzt ist mir klar, was unser Plan soll sein. Komm, wir hauen ab. Komm, wir fangen neu an. Komm, wir steigen in ein Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm, wir bauen ein Haus und machen ganz viele Kinder. Komm, wir bleiben zusammen glücklich, bis wir alt und schrumpelig sind. Komm, das machen wir. Ich kenne mich fäng gut, ich träume farbig und denke schwarz-weiß.
Jetzt, wo ich dort hinne, mich dir das Sinn. Wieso so weit vorgehen? Es ist doch friedlich da. Immer dann, wenn mir mein Zweifeln auf den Boden holt, bist es du, der plötzlich kommt und unsere Zukunft malt. Komm, wir hauen ab, komm, wir fangen neu an. Komm, wir steigen in ein Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm, wir bauen ein Haus und machen ganz viel Kind. Komm, wir bleiben zusammen glücklich, bis wir alt und schrumpelig sind. Komm, das machen wir, wir fliegen davon. Komm, das machen wir, wirst du sehen, es klappt schon.
Softly with this song, telling my whole life.
In der Schweiz können wir eigentlich fast jede Idee bis zu einer Volksinitiative bringen. In der Sendung Treffpunkt auf SRF 1 sind wir gerade am Durchgehen von diesem Weg von Idee bis ins Abstimmungsbüchlein. Als Beispiel haben wir eine fiktive Idee genommen, die wir in einer Initiative lancieren wollen. Also sehr schräg, ein bisschen zugeben. Englisch als erste Landessprache in der Schweiz. Punkt für Punkt sind wir vorher so ein bisschen die wichtigsten Stationen von dieser Initiative durchgegangen. Also die Idee, die ist geprüft und wortgenau richtig getextet. Nachher sind die Leute gewonnen natürlich auch, die dafür auf die Strasse gehen, Unterschriften sammeln. Zum Teil müssen die Leute übrigens eben auch bezahlt werden für das Sammeln von Unterschriften. Und die offiziellen Unterschriftenformulare müssen dann von den Wohngemeinden beglaubigt werden. Das ist also ein riesen Aufwand, schon bis hierher. Die Marina Zink, SRF1-Hörerin aus Zürich, hat berechtigt auch eine Frage gestellt, die ich jetzt gerade Gurtin Vinzenz, dem Bundeshausredakteur von Radio SRF, weitergebe. Sie schreibt nämlich in einem Mail ins Studio, es wäre sinnvoll, auch über Geld zu sprechen. Wie finanzieren sich die Parteien? Warum werden die Finanzen der Parteien nicht offengelegt? Und wie viel kostet so ein Kampf? Wie viel kostet es, so eine Initiative zu lancieren? Ich gebe zu, es sind jetzt gerade ein bisschen viele Fragen, aber vielleicht kann man da vielleicht jetzt Stellung nehmen dazu.
Ja, also bei der Initiative kommt es halt ein bisschen drauf an, wie bei so vielen Sachen. Aber es gibt so Schätzungen, die sagen, eine halbe Million bis eine Million kostet es tatsächlich, so eine Initiative zu machen. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie populär eine Idee ist, wie einfach es ist, für etwas Geld zu sammeln. Je einfacher eine Idee, je einfacher zu erklären eine Idee, desto tendenziell schneller ist jemand bereit, auch Geld zu spenden, wenn sie nicht eben völlig abwegig oder abstrus ist. Dann kommt es natürlich darauf an, ob eine grosse Partei dahinter steht oder nicht. Wenn eine grosse Partei dahinter steht, dann weiss man, woher das Geld kommt. Aber da hat Frau Zink aus Zürich schon recht. Bei den Parteien in der Schweiz ist es ein bisschen eine Blackbox, woher sie ihr Geld haben. Es gibt natürlich die Mitgliederbeiträge. Aber auf der anderen Seite, Spenden für Parteien müssen in der Schweiz nicht offengelegt werden. Da herrscht viel weniger Transparenz als in vielen anderen Ländern in Europa oder auch in den USA.
Also es geht schon fast in Richtung Bankgeheimnis. Also ich wollte es jetzt nicht so verschreien, aber es ist mir jetzt einfach gerade in den Sinn gekommen. Gurtin Vinzenz, dem muss gar nichts sagen dazu. Bundeshausredakteur von Radio SRF. Dann kommt es ja dann irgendwann zu der Einreichung bei der Bundeskanzlei. Das können wir auch von den Tagesschau-Bildern her, wenn zum Beispiel eben Parteien die Päckchen irgendwie in einem guten Show-Effekt auch vor das Bundeshaus bringen und dann nachher dort einreichen. Was macht die Bundeskanzlei denn mit diesen Unterschriften? Päckchen, sage ich jetzt mal.
Ja, zuerst einmal, du hast die Einreichung erwähnt, eben den Show-Effekt, aber es ist tatsächlich so, dass das müssen die auch so physisch machen. Ich habe auch gesehen im Internet, es gibt ein Merkblatt über die Einreichung von Volksinitiativen, Referenden und Petitionen mit irgendwie 6 Punkten, wo genau man muss her, wie die Päckchen müssen angeschrieben sein und mit wem man muss den Termin abmachen und so weiter. Nachher, wenn die Unterschriftenbögen wirklich jeder einzeln dort ist, jeder beglaubigte Unterschriftenbogen bei der Bundeskanzlei ist, dann zählen die nochmal, schauen nochmal jede einzelne Unterschrift an. Hat es gültige, hat es ungültige? Und auch dann sind nochmal, sagen wir jetzt einmal, ja, bis zu 10% der Unterschriften sind dann trotz allem, obwohl sie schon von einer Gemeinde beglaubigt worden sind, ungültig. Das heisst, mindestens so, man sagt so Faustregel, 120.000 sollte man einreichen, sonst wird es knapp mit diesen 100.000. Mhm.
Ich wollte jetzt nicht auf dem Geld rumreiten, aber wer zahlt denn das?
Das zahlt natürlich dann der Steuerzahler. Weil es ist ein Volksrecht, wo man findet, das ist, wenn das jemand wahrnimmt, dann ist das eine Dienstleistung vom Staat.
Also, jetzt sind all die Unterschriftenbögen dort, wo sie eigentlich hergehören. Jetzt kommt aber die Idee noch nicht gerade vors Volk. Was für Diskussionen passieren denn in der Politik, Gordin?
Genau, also wenn wir bei unserem Beispiel bleiben mit dem Englisch als erste Landessprache, dann würde ich das als erstes mal der Bundesrat diskutieren. Wie die Diskussionen ablaufen, wissen wir nicht. Die sind geheim, aber daraus gibt es einen Entscheid und eine Empfehlung. Und das würde er in einem Bericht, in einer sogenannten Botschaft, dann schreiben, was er von dem haltet. Jetzt in dem speziellen Fall dürfte man voraussagen, wahrscheinlich nicht so viel. Als nächstes ist das Parlament dran, je nachdem zuerst der Nationalrat oder der Ständerat. Und die reden über das und geben wieder eine Empfehlung ab. Weil sie können die Initiative nicht versenken, sobald die einmal zu Stand gekommen ist. Nachdem die Bundeskanzlei gesagt hat, die hat 100.000 Unterschriften, ist zu Stand gekommen. Ab dem Punkt kann eigentlich nur noch das Initiativkomitee selber die Initiative zurückziehen. Sonst kommt sie sicher vor das Volk.
Mhm. Aber es kann auch zu einem sogenannten Gegenvorschlag kommen.
Ganz genau. Also das ist der Punkt, wo fast bei jeder Initiative einmal thematisiert wird. Manchmal sagt der Bundesrat schon einmal, man prüft den Gegenvorschlag. Er sagt vielleicht auch nein. Oder es kommt aus dem Parlament die Idee. Und das heisst, also, man macht wie so ein bisschen Kompromissvorschlag. Jetzt in dem Beispiel könnte man sagen, ja gut, Englisch gerade Landessprache, das ist übertrieben, aber wir schauen doch, dass es in den Schulen noch mehr gepflegt wird. Wäre jetzt zum Beispiel ein möglicher Gegenvorschlag. Und dann haben die Initianten die Chance zu sagen, okay, das ist für uns eigentlich auch gut. Wir ziehen die Initiative zurück.
Also das kann mit anderen Worten, Gordin Vinzenz, auch eine Strategie sein von den Initianten, so einen Gegenvorschlag rauszuholen?
Genau, das kann eine Strategie sein von den Initianten, dass man ihnen entgegenkommt. Es kann aber auch umgekehrt dann in dieser Phase eine Strategie sein vom Parlament oder vom Bundesrat, dass die Initianten auf ihr Anliegen verzichten. Es kommt immer wieder vor, dass Initiativen zurückgezogen werden. Jüngstes Beispiel übrigens die sogenannte Velo-Initiative, wo das Parlament gefunden hat, ist eine gute Idee, aber ein bisschen anders. Und dann die Initiative gesagt, okay, geht auch so. Und jetzt können sie natürlich auch ganz viel Geld sparen, weil es gibt keinen Abstimmungskampf.
Stichwort Abstimmungskampf. Also wenn jetzt die ganzen Diskussionen hier in der Politik laufen, ob jetzt Gegenvorschlag oder nicht, was machen die Initianten in dieser Zeit? Die hocken jetzt nicht einfach daheim auf dem Kanapé und warten mal ab.
Nein, sie müssen zuerst einmal schon an den Abstimmungskampf denken, sich überlegen, wie machen wir den, woher nehmen wir denn für den wieder das Geld, weil in der Regel ist man ständig am Geld sammeln. Dann ist es auch immer wieder gut, wenn man in den Medien bleibt. Der Gegenvorschlag, übrigens Diskussion um den Gegenvorschlag, ist auch ein gutes Mittel für die Initianten, um präsent zu bleiben, um ihr Thema am Laufen zu behalten. Und dann gibt es halt einfach auch so Aktionen, die man machen kann, die Aufmerksamkeit erweckend. Ich denke nur zurück an das Beispiel vor ein paar Monate oder Jahre mittlerweile sogar schon, wo wir über das Grundeinkommen abgestimmt haben. Dort haben die am Hauptbahnhof Zürich Zehnernötli verteilt. Das war in allen Medien gewesen. Und so bleibt man natürlich im Gespräch.
Der Gordin Vinzenz, SRF-Bundeshausredakteur, hier in der Sendung «Treffpunkt über den Weg», wo eine Volksinitiative macht, bis sie vor das Stimmvolk kommt. Die Vielfältigkeit von Volksinitiativen, die ist gross. Was für Knackpunkte bringen sie so mit? Wir picken ein paar Geschichten raus aus der Vergangenheit, gerade als nächstes in wenigen Minuten. Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr in der Region Solothurn. Vorsicht auf der A2 Richtung Basel. Vor dem Belchentunnel besteht Gefahr durch ein Pannenfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard Stau nach einem Unfall zwischen der Verzweigung Rotsee und Luzern Zentrum. Der linke Fahrstreifen ist dort blockiert. Und zum Schienenverkehr: wegen eines Lawinenniedergangs ist die Linie Andermatt-Diesentis zwischen Netschen und dem Oberalppass für unbestimmte Zeit unterbrochen. Foreigner, that was yesterday. Gehört auf SRF 1. Die Volksinitiative beleuchten wir heute in der Sendung Treffpunkt. Von der Idee bis zur Abstimmung. Der SRF-Bundeshausredakteur Gurdin Vinzenz hat uns in dieser Stunde schon den möglichen Weg beschrieben, wie es eine Idee bis ins Abstimmungsbüchlein schafft. Die Vielfalt von so Volksinitiativen die ist gross. Schauen wir an dieser Stelle mal ein paar besondere Musterli an, Gurdin. Zum Beispiel die Hornkuh-Initiative. Die kommt vermutlich im November vor das Volk, ohne Gegenvorschlag. Wie schafft es eine Initiative, die von einer Einzelperson lanciert worden ist, so bekannt zu werden und ernst genommen zu werden?
Ja, jetzt in dem Fall liegt es sicher daran, dass das Thema gerade mal die Leute ein bisschen aufmerksam macht, zuerst, wenn sie das hören. Was ist das überhaupt? Dann hat man Bilder gesehen von diesen Kühen mit Hörner, ohne Hörner. Es ist ein Thema, das die Leute irgendwie doch bewegt, weil die Kuh ein Tier ist, das alle Leute kennen und dann denken, was, das hat, die meisten haben gar keine Hörner mehr. Dann ist eine Figur dahinter, ein Mensch, der das lanciert hat, der Armin Kapau, selber Bauer. Also er vertritt das Anliegen sehr authentisch, aber eben ganz allein und ganz ohne Hilfe hat auch er das nicht geschafft und vor allem nicht ganz ohne Geld. Aber die ganze Geschichte kann man hören unter «Einfach Politik», das ist unser neuer Podcast, und kann man abladen auf srf.ch oder dort nachhören. Dort ist die ganze Geschichte von Armin Kapau und seiner Hornkuh-Initiative und die Antwort darauf, ist es wirklich möglich, dass einer allein das schafft und wenn ja, wie.
Mhm. Auf jeden Fall ist das eine sehr starke emotionale Geschichte, oder die Hornkuh-Initiativen. Oder? Da geht es um Emotionen.
Genau, und das ist sicher etwas, wo das dann auch möglich macht. Einerseits Emotionen, andererseits eben Bilder, Geschichten, die man darum kann erzählen kann, die die Leute schnell begreifend und auch packend und fesselnd.
Nehmen wir ein anderes Beispiel jetzt aus der Vergangenheit, Stichwort Masseneinwanderungsinitiative. Juristisch wahrscheinlich eine der grössten Knackpunkte der letzten Jahre. Wieso?
Ja, juristisch oder vor allem auch politisch könnte man politisch sagen, weil es halt dort Umsetzung war, wie übrigens häufig ein Problem war, wo man sich sehr schwer tut, wo sich das Parlament sehr schwer tut, weil wir eben dort quasi die Idee von der Initiative, nämlich dass man Kontingent einführt für die Einwanderung, im Widerspruch gestanden ist zum freien Personenverkehr, wo wir mit der EU haben. Und da hat das Parlament dann einen Ausweg wollen suchen, müssen suchen. Und ob das Parlament das gefunden hat und wie gut der Ausweg ist, ist bis heute sehr, sehr umstritten.
Schauen wir uns noch in Anführungsstrich Parteigeschichte an. Die Initiative Energie statt Mehrwertsteuer ist ein Beispiel, wo als Initiative komplett durchgefallen ist, muss man sagen, mit über 90%. Was ist da schief gelaufen?
Es ist eigentlich wirklich ein bisschen das Gegenbeispiel zu der Hornkuh-Initiative. Es ist nicht eine Person, sondern es ist eine Partei. Es ist ein Thema, wo man zuerst muss sicher 10 Minuten fast erklären muss, zum sagen, wie funktioniert es, was wäre die Idee dahinter, was bedeutet das für mich, ist das wirklich gescheit? Und entsprechend ist es auch schon schwierig gewesen für die grünen Liberalen, die Initiative gemacht haben, die Unterschriften zusammenzukriegen. Und es hat dann, wo es dann tatsächlich zur Abstimmung gekommen ist, auch eine rekordverdächtige Anzahl von Nein-Stimmen gegeben, nämlich 92%. Also es ist der höchste Anteil in den letzten 45 Jahren.
Da fragt man sich natürlich auch, ja, aber wieso spürt man so etwas nicht im Voraus?
Ja, aber man könnte sagen, bei der Unterschriftensammlung hätten sie es können spüren, aber wenn man halt dann einmal so weit ist, irgendwann ist, vor allem dann, wenn die Initiative eingereicht ist und man es geschafft hat, dann hat man einen Point of No Return, glaube ich, erreicht, wo es ganz, ganz schwierig ist, ohne irgendeine Gegenleistung, eben wie zum Beispiel ein Gegenvorschlag, das einfach wieder aus den Händen zu geben, weil man hat dann das Gefühl, ja nein, jetzt haben wir 100'000 Unterschriften gesammelt, die Leute haben uns ja quasi auch unterstützt, jetzt dürfen wir die nicht einfach stehen lassen, verraten quasi.
Jetzt können wir hier auch noch Fragen per Mail ins Studio rein. Gurdin Vinzenz, ich überfalle jetzt einfach noch mit einer, die ich hier rauspicke, vom SRF1-Hörer Franz Brunschwiler. Er fragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem direkten und indirekten Gegenvorschlag? Wir haben ja vorher von den Gegenvorschlägen gehabt, die ja so Initiativen eben auch auslösen können.
Also auf Gefahr, dass es jetzt ein bisschen technisch wird, aber der Herr Brunschwiler hat das gefragt, er hat eine Antwort zu gut. Ein direkter Gegenvorschlag heisst, man macht einen Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative mit einem Verfassungsartikel. Also auch eine Verfassungsänderung wie die Initiative auf gleicher Stufe und das kommt dann auch zusammen zur Abstimmung. Ein indirekter Gegenvorschlag ist, wenn das Parlament sagt, ja, losend, wir machen die Verfassung, wie sie ist, aber wir übernehmen eure Idee und machen das in einem Gesetz und koppeln das ab. Und das könnt ihr dann immer noch, wenn das Referendum ergreift oder nicht, aber wir machen es nicht in der Verfassung. Das heisst indirekter Gegenvorschlag. Kommt dann nicht zusammen zur Abstimmung.
Dankeschön, Gordin Vinzenz, SRF-Bundeshausredakteur. Und ich tue an dieser Stelle gerne noch einmal den Podcast von Radio SRF erwähnen. Einfach Politik heisst der neue Podcast. Alle zwei Wochen gibt es hier Geschichten und Analysen zur Innenpolitik und wie sie uns eben im Alltag betrifft. Dass eine Volksinitiative in der breiten Bevölkerung kann erfolgreich sein, für das braucht es auch eine professionelle Kampagne. Wie wichtig ist zum Beispiel der Name von einer Kampagne? Und was für Handwerk braucht es sonst noch, um eine Volksinitiative wirklich zum Fliegen zu bringen, in Anführungsstrich? SRF 1 fragt bei einer Kampagne leider noch gerade in wenigen Augenblicken. Jetzt etwas Schönes, Feines mit der Betty Miller.
I can fly higher than an eagle.
Wind Beneath My Wings. Betty Midler gehört auf SRF 1. Wir alle haben hier in der Schweiz ein politisches Recht, das nicht selbstverständlich ist. Wir können eigene Ideen bis zu einer Volksabstimmung bringen. Damit eine sogenannte Volksinitiative zustande kommt, müssen die Initianten in 18 Monaten 100'000 Unterschriften zusammenbringen, die dann alle müssen beglaubigt werden. Das ganze Prozedere von der Idee bis zur Abstimmung haben wir jetzt in dieser Stunde schon Punkt für Punkt durchgenommen. Ein zentraler Punkt fehlt allerdings noch, die eigentliche Kampagne. Wir können auch sagen, die Strategie, wie die Idee der Bevölkerung dann auch so verkauft werden, in Anführungsstrichen. Vorstellen kann ich euch jetzt zu diesem Thema so einen sogenannten Kampagnenleiter am Telefon. Er ist Partner bei der Public Affairs Agentur Fuhrer Hugi, der Pascal Krauthammer. Pascal Krauthammer, wie kommt man zu einem süffigen Namen, wenn man so eine Initiative lancieren will?
So einen süffigen Namen kann man sicher nicht einfach aus dem Hut zaubern. Die Suche nach so einem guten Namen braucht viel Zeit. Es braucht einen Namen, wo sich die Leute rasch merken können, der eine Art Markenzeichen könnte werden, wie Coca-Cola oder Snickers. Für das wird in einem Brainstorming wird viele verschiedene Namen werden eingebracht. Die werden dann getestet bei verschiedenen Gruppen. Und erst wenn man merkt, dass der Name zieht bei Frauen und bei Männern, aber auch bei Jugendlichen, dann weiss man, der Name passt, mit dem kann man fahren.
Könnt ihr uns vielleicht ein Beispiel machen? Ich meine, ihr seid beispielsweise Kampagnenleiter gesehen bei der Wiedergutmachungsinitiative.
Bei der Wiedergutmachungsinitiative war das Problem in Anführungszeichen, dass es ein sehr schweres Thema war. Es ist um eines der dünnsten Kapitel der Schweizer Geschichte gegangen. Da ist es um sexuellen Missbrauch gegangen, um Misshandlungen. Da haben wir insbesondere einen Namen gesucht, der eine positive Botschaft miteinander vereint. Und da sind wir drauf gekommen, um die Idee, ein Stück Gerechtigkeit wieder herzustellen, ein Stück historische Gerechtigkeit wieder herzustellen. Und so sind wir eben genau dort auf den Namen Wiedergutmachungsinitiative gekommen, wo heutzutage auch zu einer Art Markenzeichen ist worden.
Pascal Krauthammer, kann man also sagen, der Name von einer Initiative ist sozusagen die halbe Miete.
Ich persönlich finde, das ist die halbe Miete. Wer dort schon einen Namen verfehlt, der hat es eigentlich verpasst. Man kann also sagen, positiv ausgedrückt, das ist die halbe Miete.
Und was gehört sonst zwingend noch zu einer Kampagne?
Wichtig zu einer Kampagne ist sicher, dass man ein schlagkräftiges Initiativkomitee bildet. Hat man ein soziales Thema, also ähnlich wie bei der Wiedergutmachungsinitiative, ist es wichtig, dass man auch Bürgerliche im Komitee hat. Ist es ein bürgerliches Thema, wie zum Beispiel Finanzen, ist es wichtig, dass man auch Vertreter aus dem linken Spektrum hat. Denen in der Schweiz mit seiner Viersprachigkeit braucht natürlich Vertreter im Initiativkomitee aus allen Landesteilen, eine gute Mischung zwischen Frauen, Männern und Jüngeren. Und perfekt ist dann noch die Mischung, wenn man auch noch Vertreter zum Beispiel von der Gesellschaft drin hat oder der Wissenschaft.
Wir haben heute Morgen jetzt in dieser Treffpunktstunde so ein bisschen zum Jux, ein bisschen eine schräge Idee erfunden, nämlich Englisch als erste Landessprache in der Schweiz zu lancieren, als Volksinitiative. Wir sind jetzt so mit diesem Beispiel Punkt für Punkt die Stationen durchgegangen. Was würdet ihr sagen, Pascal Krauthammer, Englische Initiative, wie könnte man jetzt die sozusagen zum Fliegen bringen? Ja, so zum Bauch aus jetzt, oder?
Ihr müsst euch zuerst mal sagen auf Englisch, well, well. Also wenn wir so eine Initiative würden vorbereiten, dann würden wir uns natürlich überlegen, eine Art Hauptbotschaft. Und in dem Fall würde ich jetzt ganz aus dem Bauch raus auf den internationalen Wettbewerb setzen, dass die Schweiz ohne Englisch den Anschluss verpasst in dieser Welt oder nur mit Englisch eben den Anschluss kann behalten. Der Slogan, den wir dann würden entwickeln, und das ist ein bisschen ironisch gemeint, würde dann heißen zum Beispiel Switzerland first, English first.
Pascal Krauthammer, Kampagnenleiter bei Public Affairs Agentur Fuhrer Hugi auf SRF 1. Manchmal hat man das Gefühl, die sozialen Medien spielen heutzutage Hauptrolle, wenn es um so Volksinitiativen geht. Wie ist das denn wirklich und wie hat sich der Einfluss von den sozialen Medien auf Volksinitiativen in den letzten Jahren verändert? In der Sendung Treffpunkt gehen wir dieser Frage noch nach, gerade nach der Donna Summer. She works hard for the money.
She works hard for the money. So
Volksinitiative haben wir in dieser Treffpunkt-Sendung beleuchtet, von der Idee bis zur Abstimmung. Der SRF-Bundeshausredakteur Gordin Vinzenz hat uns in dieser Stunde schon den möglichen Weg beschrieben, wie es eine Idee bis ins Abstimmungsbüchli kann schaffen. Und dann haben wir vorher noch allerhand erfahren von dem Kampagnenleiter. Der Pascal Krauthammer hat uns vorher ins Handwerk von einem Kampagnenleiter eingeführt. Und wenn es heute ums Verkaufen von Ideen geht, spielen ja bekanntlich die sozialen Medien auch eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang noch eine Frage an Pascal Krauthammer von Public Affairs Agentur Furrer-Hugi. Wie wichtig ist die Rolle der sozialen Medien bei Volksinitiativen?
Ich denke, es ist wichtig, aber nicht entscheidend. Gerade in der ersten Phase funktioniert die Volksinitiative nämlich immer noch sehr analog. Es braucht Leute auf der Straße, die Unterschriften sammeln, die mit Leuten reden, die erklären. Aber dann in der zweiten Phase, vor allem auch vor der Abstimmung selber, wo es darum geht, Leute zu aktivieren, dort haben soziale Medien ein enormes Potenzial.
Die sind jetzt schon ein paar Jahre in dieser Funktion tätig, Pascal Krauthammer. Wie hat sich denn das mit den sozialen Medien entwickelt, wenn ihr auf die Zeitspanne zurückschaut?
Ja, es gibt zwei Trends. Also ein Trend ist sicher, dass man heutzutage online, also eben genau bei den sozialen Medien, mehr Geld ausgibt als offline. Das heisst, man schafft mehr mit Google AdWords, Facebook-Werbungen statt mit Flyer und Plakat. Es geht eben dort darum, eine Community, sogenannte Gruppen aufzubauen, wo man eben aktivieren kann. Und dass das funktioniert, zeigt sich vor allem auch bei jungen Leuten, wo genau so Leute können aktivieren vor einer Abstimmung. Da ist man dann auf einmal sehr auf der gleichen Stufe mit zum Beispiel Parteien, traditionellen, die viel Geld haben, die können zum Beispiel in ganze Haushalte eben Abstimmungszeitungen hineinschicken.
Sagt der Pascal Krauthammer. Jetzt möchte ich dort der Gordin Vinzenz, der SRF-Bundeshausredakteur, noch mit einbeziehen. Wie siehst du das, Gordin? Wie gefährlich sind soziale Medien aus der Sicht jetzt vom Journalist?
Also gefährlich sind es in dem Sinn, als man sich vielleicht zu falschen Schlüssen verleiten lässt. Wenn man einen Abstimmungskampf am Laufen hat und man schaut Facebook oder Twitter an, dann muss man sich einfach immer bewusst sein, dass das nicht einfach Meinungen sind, die zufällig zustande kommen. Es gibt Meinungen, die gesteuert sind. Es gibt bewusste Kampagnen auch bei Kommentaren auf Facebook und auf Twitter, wie das früher bei den Leserbriefen vielleicht war. Also Leute, die quasi dazu ermuntert, vielleicht sogar angestellt werden, Sachen zu schreiben. Das muss man sich einfach immer bewusst sein. Und insofern ist es höchstens einfach jetzt im Moment noch, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, eine Gefahr von Missverständnissen, von Fehlinterpretationen für uns Journalisten, die so entstehen können.
Gibt es denn heute jetzt durch die sozialen Medien mehr Volksinitiativen, die zustande kommen können? Wie siehst du das?
Also bis jetzt, wenn man Zahlen anschaut, kann man das noch nicht sagen. Es gibt mehr Volksinitiativen in den letzten Jahrzehnten, das ist so. Aber ob es jetzt einen neuen Peak gibt, quasi ein neuer Gipfel von Volksinitiativen, ein neuer Anstieg weg diesen sozialen Medien, das kann man noch nicht sagen, ist auch nicht unbedingt zwingend, weil, wie der Pascal Krauthammer vorher schon gesagt hat, das Sammeln von der Unterschriften zum Beispiel, das ist immer noch etwas sehr Analoges und das kann man durch die sozialen Medien vielleicht ein bisschen beschleunigen, aber sicher nicht ersetzen.
Aber ich möchte das Bauchgefühl von Pascal Krauthammer zum Schluss gleich auch noch kurz ansprechen. Wie ist das Bauchgefühl von euch diesbezüglich mit sozialen Medien, ob da mehr Volksinitiativen zustande kommen?
Also ich könnte mir vorstellen, dass, wie der Codin gesagt hat, dass man den Trend noch nicht jetzt feststellen kann, aber in Zukunft vielleicht gewisse Themen hat, wo man eine neue Wählerschicht könnte und Abstimmungsgängerinnen und Abstimmungsgänger könnte erreichen. Und da könnten die sozialen Medien sicher eine Rolle spielen.
Der Pascal Krauthammer von der Public Affairs Agentur Furrer-Hugi und der Gordin Vinzenz, SRF-Bundeshausredakteur, denen beiden herzlichen Dank. Wer den roten Pass hat, kann mitbestimmen. Viele beneiden uns um die direkte Demokratie. Die Sendung Doppelpunkt zeigt das Funktionieren vom politischen Redewerk am Beispiel von Volksinitiativen auch auf. Heute zu oben am 8. hier auf Radio SRF 1 oder jetzt schon auf srf1.ch, wo ich euch auch der neue Podcast «Einfach Politik» von Radio SRF wärmstens kann empfehlen.
Don't you see, the count takes on brothers, the future brings. Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.